als ich so die ersten BWAs gesehen habe, so 2005. Und da waren so die ersten BWAs, wo ich dann mich getraut habe, die Frage zu stellen, wovon leben Sie eigentlich? Und erstaunlicherweise bekam ich fürchterlich, aus heutiger Sicht schüttel ich mich immer noch so die Antwort, naja, von meinem Mann.
UP Podcast, Praxiswissen to go.
Hallo, schön, dass du wieder bei UP Podcast mit dabei bist. Das hier ist übrigens unsere 146. Folge. Gar nicht mehr weit bis zur 150. Folge. Toll, oder? Damit sind wir als Podcast ja schon ganz schön alt und passend dazu geht es heute inhaltlich auch etwas ums Alter, nämlich um die Altersvorsorge. Wenn man eine Praxis neu eröffnet, dann scheint das Thema Altersvorsorge erst einmal sehr weit weg. Sollte es aber nicht, sagt unser Experte, der Buchner Referent Björn Schwarz. Denn aus dem Gewinn von heute musst du als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber unbedingt etwas für die Zeit nach dem Berufsleben zurücklegen. Wie das funktionieren kann, erzählt Björn im Gespräch mit der UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Willner. Viel Spaß, Erkenntnis und Bestätigung beim Hören.
Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute meinen Kollegen Björn Schwarz bei mir. Hallo Björn.
Hi Barbara, schön, dass wir uns treffen.
Ja, es freut mich vor allen Dingen zu diesem wichtigen Thema. Wir sprechen heute über das Thema Altersvorsorge und was der Gewinn einer Heilmittelpraxis damit zu tun hat. Da bist du ja sehr erfahren und ich würde gerne dir all meine Fragen stellen, die ich heute eben mitgebracht habe. Ich habe überlegt, mich selbstständig zu machen und neben all dem anderen, was damit verbunden ist, frage ich mich natürlich auch, wie schaffe ich es, meine Praxis wirtschaftlich aufzustellen, damit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann davon und natürlich auch langfristig, was passiert da mit meiner Altersvorsorge.
Dass du dir diese Gedanken machst, finde ich total cool. Also ich mache den Job ja jetzt seit 20 Jahren, dass ich mit Heilmittelerbringern arbeiten darf. Und das Thema Altersvorsorge ist auch in der Existenzgründung erstaunlicherweise sehr unterrepräsentiert. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen denken darüber nach, die machen schon Pläne und gucken auch, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus. Aber ganz oft nur so für den Moment. Und Altersvorsorge, ja, das ist für viele, gerade bei Existenzgründern, tatsächlich noch weit weg. Und erstaunlicherweise, so in den 20 Jahren, wenn ich so zurückblicke, ist das Thema Altersvorsorge auch erst in den letzten Jahren, auch in den Köpfen derer, die schon lange eine Praxis haben, dazugekommen. Ich habe mir so Gedanken gemacht, woran liegt das eigentlich? Und als ich so die ersten BWAs gesehen habe, so, wann habe ich angefangen mit dem Job? So 2005. Und da waren so die ersten BWAs, wo ich dann mich getraut habe, die Frage zu stellen, wovon leben Sie eigentlich? Und erstaunlicherweise bekam ich fürchterlich, aus heutiger Sicht schüttel ich mich immer noch so die Antwort, naja, von meinem Mann. Und das war so, da hat das Geld, was man aus einer Praxis als Gewinn geschöpft hat, als Inhaberin nicht mal gereicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das, boah, das, also wie ich gerade gesagt habe, ist immer noch so etwas, dass ich kriege Gänsehaut. Mittlerweile haben wir eine etwas bessere Einnahmen- und Umsatzlage. Das heißt, das Thema Gewinn passt schon. Und jetzt kann man auch anfangen, sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen. Und trotzdem ist das halt für viele so weit weg. Es ist ja auch keiner da, der sagt, Achtung, wenn du dich selbstständig machst, mach das, mach das, mach das. Und denk an die Altersvorsorge. Kommt immer ein bisschen mehr, aber nicht so doll.
Da hast du recht. Ich bin ja seit 20 Jahren Logopädin und aus der eigenen Erfahrung heraus weiß ich, niemand weist einen auf das Thema hin. Ich weiß, nach der Ausbildung im Studium hatte ich ein Seminar, ein Wochenendseminar BWL für Logopädinnen. Mhm. Zufällig, weil ein BWLer mit einer Logopädin verheiratet war. Aber das war auch das einzige Mal, dass ich tatsächlich mit unternehmerischem Denken konfrontiert worden bin bis eben heute. Jetzt ist die Frage, ich mache mich selbstständig und habe mich zumindest um die großen Dinge schon gekümmert. Irgendwie, es läuft langsam an. Ich habe das Gefühl, okay, ich komme allmählich rein, es funktioniert. Wann ist für mich der richtige Zeitpunkt, das wirklich dann auch umzusetzen, mich eben um meine Altersvorsorge zu kümmern?
Jetzt habe ich ja den coolen Vorteil. Ich glaube, irgendwie sagt man auch Unternehmensberater. Ich höre das Wort nicht so gerne, aber es ist ja so das, was ich tagtäglich mache. Und die Lieblingsantwort von Unternehmensberatern ist, es kommt darauf an.
Jetzt bin ich gespannt.
Dieses Thema, wann beschäftigst du dich damit, kommt darauf an, wie intensiv du dich damit beschäftigen möchtest. Und aus meiner Sicht, gerade mit der Möglichkeit, die man heute hat, wenn man eine Praxis aufmacht oder vielleicht eine Praxis übernimmt, das ist ja auch eine Option. Ich würde sagen, immer sofort. Also das Thema Altersvorsorge sollte so früh es irgend geht angegangen werden. Am besten schon bei der Gründung, am besten schon bei der Gründung Sachen zur Seite legen. Weil jetzt bin ich kein Versicherungsmensch oder kein Altersvorsorgemensch, aber mit Sachverstand da ausgestattet an der Stelle. Je länger man spart, desto weniger muss man sparen, auch durch Zinsen, um hinterher einen gewissen Betrag zu haben. Aber vorher ist es wichtig, sich zu überlegen, wie viel brauche ich denn eigentlich? Und das ist tatsächlich nicht die einfachste Aufgabe, aber eine Aufgabe, die man hinbekommen kann. Und dafür ist es so ganz cool, dass man sich mal aufschreibt, was sind eigentlich die Lebenshaltungskosten, die ich heute brauche? Wann möchte ich dann in Rente gehen? Also wann möchte ich meine Praxis, wenn du jetzt deine Praxis aufmachst, musst du dich erstaunlicherweise heute schon damit beschäftigen, wann du sie wieder abgibst oder abgeben möchtest. Mhm. Und dann weißt du, okay, von dem Zeitpunkt an bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Leben zu Ende sein wird, ist ein Thema, wo wir uns in dem Zusammenhang beschäftigen müssen. Wie viel Geld brauche ich da? Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, du schreibst es auf und du weißt, wie deine Lebenssituation ist und brauchst, sagen wir aus heutiger Sicht, und Achtung, wir bedenken jetzt nicht Inflation bis zu der Zeit, wir bedenken nicht das Thema Zinseszins, das macht man dann, wenn man es genauer macht, aber wenn wir sagen, okay, vielleicht mit 65 sagst du, ich möchte meine Logopädinnenpraxis an den Nagel hängen und lebe so um die 20 Jahre noch, dann haben wir, und ich brauche 5.000 Euro pro Monat, dann haben wir 5.000 Euro mal 12, sind 60.000 Euro pro Jahr, die du zurücklegen musst. Und wenn das 20 Jahre ausreichen soll, liegen wir bei 1,2 Millionen Euro. Das heißt, du weißt heute schon, ne, dass du bis dahin 1,2 Millionen Euro zurücklegen musst. Mhm. Und je schneller du damit anfängst, desto einfacher kriegst du diese 1,2 Millionen zusammen. Und wenn wir früher anfangen, dann haben wir Zinsen und Zinseszins. Klar muss man dann noch gucken, was wird aus diesen 5.000 Euro mit Inflation. Mhm. Aber das kann man alles gut berechnen.
Okay, also das klingt nach einer doch Denkarbeit als Vorleistung. Ja. Wenn ich daran denke, dass meine Großmutter fast 100 geworden ist, hoffe ich, dass ich vielleicht noch 85 werde, damit, sonst wäre das ja noch deutlich mehr Geld. Okay, also so gehe ich daran, eben zu gucken, welche Sachen ich bedienen muss, wie mein, ich meine, das, was ich wahrscheinlich basal als, ich sag mal, Minimum haben muss, um die wichtigsten Dinge in meinem Leben bezahlen zu können. Und natürlich das, dass ich mir Gedanken mache, wie, welchen Lebensstandard möchte ich gerne haben im Alter beziehungsweise beibehalten. Darum geht es ja wahrscheinlich auch. Und wenn ich das dann ausgerechnet habe, das ist ja schon die halbe Miete, das Geld ist aber ja eben noch nicht da. Wie mache ich das und was hat das mit dem Umsatz und dem Gewinn, den ich in der Praxis erwirtschafte, im Jetzt zu tun?
Genau, das ist ein wichtiges Stichwort geliefert für mich. Also ich habe sie jetzt aus dem Bauch raus so ein bisschen einmal hochgerechnet. Da macht es Sinn, sich jemanden zu suchen, der einen da beraten kann, was so Versicherungen angeht, was Altersvorsorge angeht, Sparen. Wenn man heute die Zeitung ausschlägt, liest man ETF-Fonds und was es so alles für Möglichkeiten gibt. Da gibt es Spezialisten. Also wenn du weißt, wie viel Geld werde ich wohl ungefähr brauchen, dann solltest du zu jemandem gehen, der dir ausrechnen kann, wie viel du heute zurücklegen musst, damit das dabei rauskommt. Kommt dann auch auf deine Risikofreudigkeit an. Da gibt es aber echt coole Menschen, die einem da gut helfen können, dahin gehen. Und trotzdem, auch der wird ja sagen, Achtung, liebe Barbara, ich brauche jetzt von dir Summe X pro Monat. 1.000 Euro, 1.500 Euro, 2.000 Euro. Ja. Und je jünger du bist, desto geringer wird die Summe vermutlich sein für die Laufzeit. Und je älter du bist, desto höher wird das Ganze sein. Und wenn du die Summe hast, dann nimmst du deine Praxis und wenn du dich selbstständig machst und ich unterstelle mal, dass du vielleicht ein bisschen Geld von der Bank brauchen wirst, um vielleicht eine Praxis zu kaufen oder vielleicht Ausstattung zu kaufen. Ja. Und dann wirst du einen Businessplan erstellen müssen. Und in diesem Businessplan schreibst du auf, was plane ich für Einnahmen, was plane ich für Ausgaben und hast dann einen Gewinn. Das bleibt über. Und das Ganze kann man auch umdrehen. Man kann auch sagen, okay, welchen Gewinn brauche ich eigentlich, um jetzt zu leben? Du hast eben von Lebensstandard gesprochen, du hast davon gesprochen, was sind eigentlich meine Ein- oder Ausgaben. So kann man auch vorgehen und sagen, okay, was brauche ich zum Leben, was brauche ich für Steuern, was brauche ich dann eben auch zum Beispiel für meine Altersvorsorge. Und wenn du das zusammen hast, dann kannst du hochrechnen, okay, wenn ich diesen Gewinn habe und ich habe folgende Kosten für die Miete meiner Praxis, für die Mitarbeiter, für meine Versicherung und dann weißt du, welchen Umsatz du machen musst. Und der Rückschritt ist dann, Umsatz minus Kosten ist der überbleibende Gewinn. Und das ist dann genau der Punkt. Ich kenne das noch, ich bin ja angestellt bei Buchner und auch selbstständig und ich weiß tatsächlich, die ersten Jahre bin ich völlig blind losgelaufen und habe sogar vergessen, Rücklagen zu bilden für Steuern, weil da kriegt man plötzlich Geld aus Konto überwiesen und es ist da und da ist kein Arbeitgeber, der sagt, Achtung, davon nehme ich jetzt den Teil und gebe ihn zum Finanzamt und den Teil gebe ich zur Krankenkasse und den Teil gebe ich zur Rente, sondern das muss man alles ganz alleine machen. Und das ist natürlich verführerisch, dass man plötzlich Geld auf dem Konto hat, dass man sagt, oh, jetzt kann ich halt den Lebensstandard vielleicht doch steigern. darf man, wenn man vorher bedacht hat, das Geld, was da ist, wofür lege ich das zurück? Auf welche Spartöpfe quasi verteile ich das Ganze?
Ja, das klingt absolut wichtig. Also zwei Dinge, die ich da raushöre. Zum einen, je früher ich anfange, desto besser. Mhm. Was nicht ausschließt, dass man später nicht auch anfangen sollte. Und zum anderen, dass ich mir schon überlegen muss, das, was du gesagt hast, dieses Umdrehen der Perspektive. Du hast ja jetzt lange Erfahrung schon mit Praxisinhaberinnen und Inhabern. Gibt es wie viele Menschen erlebst du, die diese Wahrnehmung haben eben oder diese Denker haben, die Perspektive umzudrehen und nicht zu sagen, okay, das sind meine Ausgaben, das sind meine Einnahmen und das ist eben das, was im besten Fall übrig bleibt, sondern okay, das möchte ich gerne als Gewinn raushaben und dann drehe ich alle anderen Stellschrauben.
Wie sage ich es meinem Kind? Also ich nehme gerne das Beispiel auf, mit dem du vorhin eingestiegen bist. Das ist ganz oft bei den Therapeutinnen und Therapeuten, die in irgendeiner Art und Weise mal Berührung mit einem, ich subsumiere das mal, BWLer hatten. Mhm. Weil typischerweise ist es leider, dass ich bei Heilmittelerbringerinnen und Heilmittelerbringern wahrnehme, dass sie sich so abhängig fühlen. Die sagen, naja, das ist halt das Geld der Krankenkasse, mehr kriege ich nicht und ich habe ja diese Ausgaben und dann bleibt halt nur das über. Klingt jetzt so ein bisschen leiden und das ist tatsächlich, hat sich ganz stark verschoben, es ist besser geworden. Und trotzdem diese klassische Sicht zu sagen, okay, ich bin nicht abhängig, ich kann es auch selber ein bisschen steuern. Und gerade auch, du machst ja eine Logopädie-Praxis auf und gerade in der Logopädie-Praxis kann man auch das Thema Umsatz steuern. Ganz oft viele sagen ja, okay, das so viele Mitarbeiter habe ich, die arbeiten so viele Stunden, das kommt von der Krankenkasse rein, da kann ich gar nichts machen. Doch, ich finde, man kann was machen. Man kann mit Parallelbehandlung arbeiten, man kann mit Nachbereitungszeit justieren arbeiten. Mhm. Das heißt, man schafft es bei Mitarbeitern schon, so ein bisschen die Umsatzschraube hochzudrehen, um dann den Gewinn, den man erwirtschaften möchte, davon auch erzielen zu können. Dafür muss ich aber wissen, welchen Gewinn will ich eigentlich?
Das verstehe ich. Und dann, also ich bin beruflich tatsächlich auch so groß geworden, dass viele Praxisinhaberinnen, bei denen ich reingucken durfte, während der Ausbildung gesehen habe, die haben mehr oder weniger wirtschaftlich ihre Praxis geführt, eben auch, weil es einen Ehepartner gab, der einen wirklich gut bezahlten Job hatte. Und ich mich gefragt habe, also sie ist ja häufig Einzelkämpferinnen waren. Das ist ja in den anderen Berufen, also ich meine, das ist natürlich auch in unserem Beruf nicht mehr nur so. Einzelpraxen gibt es in jedem Beruf. Aber dass ich natürlich da auch offensichtlich bei meiner Planung und auch später in der Umsetzung ja bedenken kann, dass je nach Mitarbeiteranzahl ich da auch ein Instrument habe, um an meinem Umsatz zu schrauben. Ich stelle die Frage jetzt mal so naiv.
Ja, das ist tatsächlich so. Ein Baustein des Themas Altersvorsorge kann ja auch sein, du hast jetzt deine Praxis und kannst sie später vielleicht verkaufen und hast dann mit dem Verkaufserlös, kannst du einfließen lassen in diese 5.000 Euro pro Monat. Also das heißt, du legst sie aufs Sparbuch und holst dann vom Sparbuch eine bestimmte Summe pro Monat ab, also buchst die ab oder wie auch immer. Und das ist dann ein Teil dieser 5.000 Euro. Schwierigkeit bei dem Thema, ich verkaufe meine Praxis, das ist eine Wette auf die Zukunft. Also, dass du heute ein Gefühl dafür bekommen musst, was auch nicht stimmen muss, wie viel Geld kriege ich denn, wenn ich meine Praxis mit 65 verkaufe? Und da sind so viele Faktoren. Wer verkauft eigentlich alles gerade seine Praxis? Wie ist das Thema Heilmittel dann in 25 oder 30 Jahren aufgestellt? Gibt es überhaupt noch Nachwuchs und so weiter? Und wir machen ja auch jetzt zum Beispiel Seminare zu diesem Thema. Es gibt ein Seminar, das heißt Einstieg in den Ausstieg.
Ja.
Das wird zurzeit unglaublich gut besucht, weil wir gerade viele Leute haben, die darüber nachdenken, auszusteigen und davon viele, die aussteigen wollen, weil sie die Altersgrenze erreicht haben für sich. Und da ist die Frage, als Logopädin oder Ergotherapeutin, Podologin, Physiotherapeutin, kann ich mich doch auch in den Kellerräumen meiner Eltern selbstständig machen? Da zahle ich so gut wie gar keine Miete und habe, wie ich das gerade so beschrieben habe, mein Geld ganz für mich. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht verjubel, also dass ich Steuern und solche Sachen zurücklege. Aber warum kaufe ich dann eine Praxis? Weil genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, wenn ich eine bestehende Praxis kaufe, dann sind da schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben mit mir zusammen Geld erwirtschaften. Und wir stellen ja Mitarbeiter an, also ich unterstelle mal, du bist Logopädin geworden, nicht deswegen, weil du in den kühnsten Träumen deiner Abi-Zeit gedacht hast, oh, ich will unbedingt Chefin werden, ich will unbedingt Mitarbeiter führen, deswegen muss ich mich selbstständig machen, sondern du sagst, hey, ich liebe den Job der Logopädin und ich möchte mir bestimmte Freiheiten erarbeiten, ich möchte Therapiekonzepte so umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Damit werde ich viele Patienten auf meiner Seite haben und dafür brauche ich Mitarbeiter, die mit mir zusammen Patienten versorgen und gleichzeitig mit dir zusammen auch Geld verdienen. Weil es ja so ist, jeder Mitarbeiter erwirtschaftet Umsatz, und hat seine eigenen Kosten. Und wenn du von dem Umsatz der Mitarbeiter die eigenen Kosten der Leute abziehst, dann hast du, Achtung, BWL-Sprech, einen sogenannten Deckungsbeitrag. Mhm. Und warum heißt das Deckungsbeitrag? Weil du das Geld nehmen kannst, um deine übrigen Kosten der Praxis zu decken. Das ist die Miete, das sind deine Versicherungen, das ist vielleicht das Praxisauto, was du betreibst, mhm, und so weiter und so fort. Und wenn dann noch was überbleibt, das ist dann dein Gewinn. Und deswegen, klar, je mehr Mitarbeiter du hast, desto mehr einzelne Deckungsbeiträge von den Mitarbeitern kommen zusammen und die erhöhen dann möglicherweise deinen Gewinn. Das klingt jetzt so einfach, kann es auch sein, aber na klar, wer mehr Mitarbeiter hat, muss mehr Mitarbeiter führen und ne, viele Mitarbeiter, das führt dann auch dazu, dass ich Aufwand habe und auch Risiko.
Ja, genau. Und dass das alles andere als trivial ist, da sind wir uns ja einig, ja, gerade in der heutigen Zeit. Gut, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also ich erwirtschafte Umsatz, mhm, und mir ist klar, was ich für meine Altersvorsorge zurücklegen möchte. Mhm. Ich weiß ja aus einem Gespräch von dir, dass es ja noch andere Bereiche gibt, wofür ich natürlich meinen Gewinn verwenden sollte. Vielleicht kannst du dazu mal kurz noch was sagen.
Wenn wir diese Überleitung geplant hätten mit dem Risiko. Genau, ich habe ja vorhin gesagt, wir stellen das vom Kopf auf die Füße. Wir sagen, mhm, wie viel Gewinn brauche ich eigentlich? Und diesen Gewinn, den ich brauche, der hat für mich so vier Säulen oder vier Bereiche. Einmal das Geld, was ich haben möchte, um meinen Lebensstandard und den Lebensstandard meiner Familie zu sichern. Das ist der eine Teil. Mhm. Der zweite Teil, von dem wir gerade gesprochen haben, ist definitiv, jetzt etwas zurückzulegen, damit der Lebensstandard auch nach Austritt aus dem, mhm, Berufsleben noch bleibt.
Ja.
Der dritte Teil ist genau für den Fall, den wir gerade so als Risiko beschrieben haben. Was passiert, wenn in meiner Praxis mal etwas kaputt geht? Oder was passiert, wenn in meiner Praxis mal Mitarbeiter gehen und mir dann der Deckungsbeitrag, mhm, fehlt, um meine Kosten zu decken. Vielleicht gehen auch sogar viele Mitarbeiter. Dann brauche ich Rücklagen, um erstmal aus den Rücklagen Sachen bezahlen zu können, mhm, um neue Leute zu finden. Und der vierte und auch ganz wichtige Teil, den vergessen ganz viele, den sehe ich ganz oft nicht, wenn ich mal das Gewinn so aufdrösel.
Ich kann es mir vorstellen.
Ich nenne das immer Schmerzensgeld.
Weil, wofür dient dieses Schmerzensgeld?
Naja, du sitzt jetzt mit mir und wir unterhalten uns ganz locker darüber, dass du dich selbstständig machen willst, zur Arbeitszeit von normal typisch arbeitenden Menschen. Und ich kann dir versprechen, wenn du dich selbstständig gemacht hast, dann wirst du auch sonntags mittags mal zu Hause auf der Terrasse sitzen und dir die Unterlagen vom Steuerberater angucken oder eine SMS von Mitarbeiterinnen bekommen, die sagen, oh, ich fühle mich krank, ich glaube, ich komme morgen nicht. Das heißt, als Inhaberin hast du deine Praxis quasi 24/7 dabei. Die ist in meiner Hosentasche oder auf dem Handy. Das heißt, du hast eine andere Herausforderung, eine andere Belastung als eine Mitarbeiterin, die vielleicht auch mal einen Patienten mit nach Hause nimmt gedanklich, mhm, aber dann irgendwann einen Haken dran machen, mhm, kann. Und das macht man als Inhaber ganz oft nicht. Und deswegen finde ich, muss man mehr Geld verdienen als zum Beispiel eine leitende Angestellte in einer Klinik, die eine Abteilung leitet oder eine angestellte Geschäftsführerin in der Praxis. Es, mhm, muss ein bisschen mehr sein. Diese besondere Herausforderung und auch das Risiko. Du kannst damit, wirst du nicht, aber du kannst damit eine Bauchlandung hinlegen.
Ja.
Ich habe ja auch gerade mit unserer Laura darüber gesprochen, über dieses Thema Verbraucher- oder Privatinsolvenz, mhm, von Praxen. Das ist immer auch ein Thema. Das schwingt mit und da du ein Risiko hast, darf dieses Risiko auch besser bezahlt werden als eine Angestellten-Tätigkeit.
Danke für die Informationen. Das ist ja auch für mich, ich bin ja ganz Therapeutin, wäre auch nicht unbedingt das eins der ersten Dinge, woran ich denke. Deiner Erfahrung nach, wie ist es denn in den Beratungen, weil du vorhin schon angedeutet hast, dass das eher häufig vernachlässigt, mhm, wird. Denken überhaupt Kolleginnen und Kollegen daran, auch diesen Posten zu bedienen?
Das Schmerzensgeld? Mhm. Wenn dann so nebenbei. Also dann, okay, und dann haben die auch noch ein schlechtes Gewissen, dass sie sich mehr Geld ausgezahlt haben als die letzten Jahre davor, dass sie viel Geld ausgeben. Ich habe gerade eine Beratung einer Logopädie-Kollegin von dir aus dem, ich verwechsle mal Rheinland und Ruhrgebiet, ich glaube Ruhrgebiet ist das.
Wobei wir ja alle wissen, dass das ein Unterschied ist.
Die hat mich um Beratung gebeten, weil sie das Gefühl hatte, sie sei eine schlechte Unternehmerin und, mhm, sie führt ihre Praxis schlecht. Und, mhm, dann haben wir ein erstes Gespräch geführt und ich dachte auch, oh ja, da ist irgendwas komisch. Und dann hat sie mir ihre BWA geschickt und dann habe ich angerufen und gesagt, hey, ich würde sie gerne nominieren lassen zur Unternehmerin des Jahres, weil so viel Gewinn in einer Logopädie-Praxis habe ich wirklich vorher noch nicht gesehen, also bei einer Einzelkämpferin.
Okay.
Und sagt sie, oh, dass mir das mal jemand sagt. Und dann ist es okay, wenn ich auch, ja, das ist total okay. Und dann haben wir uns mal den Gewinn genommen und den genauso mal locker aufgeteilt. Mhm. Sie hat übrigens wenig zurückgelegt für die Rente. Das wird sie jetzt als erstes tun.
Gott sei Dank.
Ist Anfang 40.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich überweise mir aber auch schon eine ganze Menge Geld für mich und meine Familie. Ich sage, das ist auch gut. Und mit gutem Gefühl bitte, ja, jetzt ein bisschen in die Rente packen, aber immer noch was überweisen, weil sie haben mir ganz viel erzählt, wie viel Schmerzen ihnen manchmal die Praxis bereitet, mhm, und dass sie sich schlecht fühlen, wenn ein Kollege kommt und sagt, du behandelst die Mitarbeiterin schlecht, deswegen gehen sie in andere Praxen.
Ja.
Und wir haben das aufgearbeitet und sie hat niemanden schlecht behandelt, sondern,
okay,
Manchmal gehen Therapeuten heute wegen 50 Euro, die sie in einer Praxis mehr bekommen. Und man hat nicht keinen Einfluss darauf, aber manchmal wenig Einfluss darauf.
Mhm. Okay, du hattest ja gesagt, es sind diese vier Säulen, auf die du den Gewinn aufteilen würdest. Jetzt hast du die drei Säulen, die letzten, benannt. Hat die erste Säule auch einen Namen?
Na, die erste Säule, das ist das, was ich versucht habe auszudrücken mit dem, also das nennen wir kalkulatorischer Unternehmerlohn oder Unternehmerlohn. Das heißt, das ist mein Gehalt, was ich mir auszahle, was ich sonst als angestellter Therapeut oder als angestellte Geschäftsführerin einer Praxis bekommen würde. Mhm. Und wenn ich angestellt bin, dann kriege ich nur das und der Rest, den brauche ich nicht, weil der ja für den Praxisbetrieb da ist. Wenn ich aber Inhaberin bin, dann brauche ich mein Gehalt für meine Ausgaben, meinen Teil für Rücklagen, wenn in der Praxis was kaputt ist oder was ausfällt, dann der Teil für die Altersvorsorge und dann mein Schmerzensgeld. Das sind so diese vier Schritte, in die ich, wenn wir das vom Kopf auf die Füße stellen und wir fangen mit Gewinn an, dann mache ich so vier Striche an den Gewinn und sage, okay, da so viel, da so viel, da so viel und da so viel Euro.
Und nach oben hin ist da ja wahrscheinlich keine...
Nee, nach oben hin ist definitiv keine Begrenzung. Natürliche Begrenzung durch, wie viele Leute kann ich eigentlich beschäftigen und so weiter. Aber grundsätzlich, mittlerweile kann man mit Heilmittelpraxen wirklich Geld verdienen. Was wir nicht zuletzt daran sehen, dass es so, Achtung nochmal, BWL-Sprech, so Private Equity Firmen gibt. Also in der Welt ist irgendwie viel Geld unterwegs und manche Leute wissen nicht wohin. Die wissen schon wohin mit dem Geld, aber sagen, okay, liebe Leute, nimm mal mein Geld und vermehre es. Und dann kaufen mittlerweile solche Unternehmen Heilmittelpraxen auf und machen daraus Ketten, weil man sieht, dass man damit Geld verdienen kann. Also es ist möglich, mit dem Heilmittelbereich Geld zu verdienen. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt sage, Barbara, du kannst sogar richtig Geld verdienen mit Heilmitteln? Ist das okay für dich?
Ja, also wenn ich jetzt nur auf das Therapeutenherz höre, dann kostet es mich schon Überwindung, aber im Laufe der letzten 20 Jahre und natürlich in der Zeit hier in der Firma bei Buchner kann ich das natürlich deutlich besser annehmen.
Ich finde, mit Heilmitteln darf und muss man auch Geld verdienen, weil ihr macht so eine tolle Arbeit. Ich kenne ja kaum ein fort- und weiterbildungswütigeres Völkchen als euch. Das heißt, immer wenn es eine neue Herausforderung gibt, habt ihr das Gefühl, oh, ich muss noch mal eine Fortbildung machen. Das heißt, ihr investiert so viel für den Patienten. Und ich finde, Geld verdienen muss begrenzt werden, wenn man anderen damit Schaden zufügt oder sie salopp gesagt über den Tisch zieht. Und das sehe ich nicht, sondern Heilmittelerbringer und Heilmittelerbringer geben immer noch mal ein bisschen mehr, um wirklich diese Rolle des Alltagsproblemlösungshelden oder der Heldin für die Patienten zu werden. Und da, ich finde, damit darf man Geld verdienen. Ja, wenn ich mehr Geld verdiene, kann ich meine Mitarbeiter auch besser bezahlen. Das sind ja so Bausteine. Wichtig, das heißt, wenn ihr als Praxis zusammen gut bezahlt werdet für das, was ihr tut, dann ist das definitiv das Richtige.
Ja, wenn ich jetzt an meine eigene Biografie denke, würde ich jetzt kurz gerne einmal auf die Geschlechter zu sprechen kommen. Wir sind ja eine Branche über alle Berufe hinweg, die sehr frauendominiert ist und so wie ich eben mehrere Kinder in der Regel bekommen. Also gibt es einen Unterschied zwischen Heilmittelerbringern und Heilmittelerbringerinnen, was das Thema wirtschaftliche Praxisführung und natürlich im Hinblick auf unser Thema jetzt Altersvorsorge angeht, denn es gibt ja Zahlen darüber, dass natürlich Frauen, und das gilt natürlich für selbstständige Frauen, nochmal etwas anders. Durch die eigenen Kinder fällt man ja doch eine gewisse Zeit lang aus. Und das heißt, sowohl was den Lebensunterhalt monatlich angeht, als auch im Hinblick auf die Altersvorsorge für später, das natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat. Das Bewusstsein dafür, wie ist es? Unterscheiden sich da die Geschlechter und wie gut gelingt es ihnen, das umzusetzen?
Also habe ich, glaube ich, Soziologie im Studium nur so als Nebenfach gehabt. Deswegen traue ich mich so mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber keine Gewährleistung für evidenzbasierte Aussagen. Deswegen mehr Erfahrungswerte. Und die Erfahrung zeigt mir so über die letzten, wie ich ja schon gesagt habe, 20 Jahre, dass das Thema Altersversorgung bei Praxisinhabern, bei Männlichen, einen anderen Stellenwert spielt, weil die sich so aus Traditionsgründen immer auch als Versorger der Familie sehen. Und deswegen immer schon von Praxisgründung an auch den Ausstieg aus dem Berufsleben mitfinanzieren wollen. Und deswegen sagen, nee, ich muss mich da anders ausstellen. Die stehen dann auch ganz anders da. Und bei Praxisinhaberinnen habe ich so gerade in den ersten 5 bis 8 Jahren meiner Tätigkeit immer gesehen, so dieses, wovon lebst du eigentlich, so diese Frage. Und dann war, ja, von meinem Mann. Und das ist auch okay. Mhm. Und auch im Alter kann ich ja von meinem Mann leben. Ich muss mich ja hier gar nicht so, ich habe ja die Kinder, ich kümmere mich um die Kinder. So dieses Rollenverständnis, was da irgendwie noch so ganz stark verankert war. Ich nehme aber wahr, das löst sich auf. Ich habe gerade ein Telefonat noch im Auto geführt mit einer Kundin, die Beratung haben möchte. Und die hat mir erzählt, die ist seit über 15 Jahren alleinerziehend und hat auch dann derzeit ihre Praxis aufgebaut. Mhm. Und für sie war es natürlich, weil sie sich selber und ihre Tochter versorgen möchte, immer ein Thema, sich auch um das Thema Altersversorgung zu kümmern. Und deswegen spielt das, glaube ich, so zusammen, dieses Bild, ach so, ich kann mich ja, also das klingt jetzt so komisch, aber da ist ja jemand, der mir für mich sorgen kann. Deswegen muss ich mir um das Thema betriebswirtschaftliche Praxisführung gar nicht so einen großen Kopf machen an der Stelle. Und ich finde, das darf man aber trotzdem. Weil es sollte ja kein Hobby sein. Und es ist ja auch nicht eine Boutique, die ich als Millionärsgattin aus Selbstverwirklichungsgründen führe, sondern hey, das ist ein richtig cooler, toller Job, für den man auch Geld bekommen muss. Und deswegen darf man das auch betriebswirtschaftlich betrachten. Mhm.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Appell, den ich jetzt hier nur unterstreichen kann. Jetzt bin ich Anfang 40. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sich mit in den 20ern selbstständig machen. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie einfach mehr Zeit haben und mit kleineren Beträgen einfach schon anfangen können, vorzusorgen. Wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, ich bin Anfang 50 oder eben noch älter. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es ist in jedem Alter wichtig, vorzusorgen und es ist nie zu spät. Gibt es etwas, was du da noch den Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben kannst?
Ich greife einfach deine Worte auf. Es ist nie zu spät. Und gerade wenn jetzt das Thema Altersvorsorge oder Rücklage für das Alter oder noch kein großes Thema bei euch in der Praxis spielt, nutzt zum Beispiel die Gelegenheit der nächsten Preiserhöhung. Also bei den Ergotherapeuten haben wir jetzt gerade über den Daumen 15%. Bei Logos und Physios warten wir gerade. Und dass ihr dann sagt, okay, was mache ich dann mit der Preiserhöhung? Und dann sagt ihr, okay, ab dem Zeitpunkt, wo ich die neuen Preise habe und bis dann die ersten Gelder ankommen bei mir und von dem Geld, von denen 15% oder 10% oder wie auch immer es ausgehen wird bei Physios, Logos, Podologen dann, dass wir dann gucken oder dass ihr dann schon mal für euch jetzt festlegt, von dem Geld lege ich so viel zurück. Und ja, je älter ich bin, je dichter quasi der Renteneintritt kommt, desto größer muss der monatliche Beitrag sein, den ich da zurücklege. Aber das ist das Coole, dass man nicht, dass ihr nicht vorgeht und sagt, okay, das, was am Ende des Monats überbleibt oder das, was von der Preiserhöhung durch die Krankenkassen noch überbleibt, lege ich zurück, sondern euch jetzt festlegt und sagt, Achtung, ich möchte dann jeden Monat 1500 Euro in die Rente packen. Und dann am ersten oder dann, wenn das Geld von der Krankenkasse kommt, die Abrechnung, dann überweist ihr gleich Geld auf den dann ausgewählten Sparweg. Und der Rest, der überbleibt, den verteilt ihr dann auf kalkulatorischen Unternehmerlohn, Rücklagen und Schmerzensgeld.
Also mir gefällt unheimlich gut dieser Gedanke, dass wir es aktiv selbst in der Hand haben, etwas zu verändern. Ja. Natürlich in dem Rahmen, der uns gegeben wird, aber dass wir eben ganz viel selbst in der Hand haben und dass das sowohl für die wirtschaftliche Praxisführung gilt, als auch für unsere Altersvorsorge, die egal in welchem Alter total wichtig ist.
Wo du sagst, selbst in der Hand haben, da fällt mir das Beispiel ein, wir haben im Januar doch dieses Netzwerktreffen in Berlin gehabt.
Ja.
Und da brauchte ich eine Tabelle, um einmal, da haben wir auch mit diesen vier Säulen gearbeitet. Und dann habe ich auch so eine Praxis gegründet, so einfach virtuell. Und das war abends zu Hause. Dann sage ich zu meiner Frau, verdammt, mir fehlen noch 25.000 Euro für die Altersvorsorge für die Praxis.
Das Gefühl kenne ich.
Und dann sagt sie, ja, was soll ich denn dabei helfen? Ich so, Und dann kam ich auf die Idee, die Privatpreise zu erhöhen. Und da habe ich in der Praxis den Privatpreissatz von 1,2-fach auf 1,8-fach erhöht. Und schwuppdiwupp hatte ich 30.000 Euro mehr Gewinn und hat zu meiner Frau gesagt, guck mal, das, was wir mit dem Privatpreisseminar immer erzählen, das wirkt tatsächlich.
Das passt Schönes halt, Beispiel.
Passt halt zu dem, was du berichtet hast, dass Therapeutinnen und Therapeuten selber auch ganz viel tun können dafür. Wir sind nicht getrieben, sondern wir können auch uns selber dabei selber helfen, da voranzukommen.
Vielen Dank. Also zusammengefasst, wir haben ganz viel selbst in der Hand. Wir haben über den Gewinn gesprochen, den du, wo du einen Vorschlag gemacht hast, wie man den gut aufteilen kann, sowohl für die Praxis als auch für mich selber als Inhaberin oder als Inhaber. Und für viele andere Aspekte, was die Altersvorsorge angeht, haben wir ja im April im UP Unternehmen Praxis im Magazin einen Schwerpunkt gehabt zum Thema Altersvorsorge. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Da gibt es auch zwei Tabellen, wo ihr zum Beispiel euren kalkulatorischen Unternehmerlohn mal ausprobieren könnt und auch eben zu gucken, wie ihr euren Gewinn auf die vier Säulen verteilen könnt und welche Stellschrauben ihr verändern könnt, um es eben in die eine bzw. in die andere Richtung zu verändern.
Genau, und wenn ihr da noch Fragen habt oder vielleicht einfach mal einen Tipp von außen braucht, wie man das gut machen kann oder wie wir dieses Denken hinbekommen, es umzudrehen und zu sagen, wie viel will ich eigentlich verdienen und dann zu gucken, wie viel muss ich dann an Umsatz haben, schreibt uns auch, wir machen auch individuelle Beratungen. Das geht ja im Zeitalter von Video- und Telefonberatungen richtig praktisch auch mal kurzfristig und kurzzeitig. Dann einfach schreiben, wir sind für euch da.
Hast du eine E-Mail-Adresse?
Ich habe eine E-Mail-Adresse, die packen wir auch in die Shownotes.
Super, vielen Dank. Björn, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Gerne, ich wünsche dir viel Erfolg und ich berate auch euch gerne.
Super, bis zum nächsten Mal.
Danke, Barbara.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.